Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Willkommen zu unserer dritten Folge zum Thema Ist Pepe ein Nazi?
Heute mit mehr Nazi, dafür weniger Pepe. Obwohl selbst das nicht ganz richtig ist, wir machen eher ein Klassiker noch einmal wieder. Mehr Manosphere und fragen uns da, Mensch, wie sind eigentlich diese komischen Verbindungen zur Alt-Right?
Richtig.
Was hat es sich mit dem Antifeminismus, dem Frauenhass, der Selbstoptimierung, Männlichkeit und all so etwas zu tun?
Letztes Mal haben wir ja versucht, über die Grauzone zu sprechen, die zwischen Humor und Alt-Right liegt. Was ist Humor und was ist schon Nazi-Scheiße? Oder was ist noch Humor, was ist schon Nazi-Scheiße?
Ja, genau.
Humorst du noch oder Nazist du schon? Diese Woche haben wir die andere Grauzone oder eine andere Grauzone. Vielleicht fallen uns noch mehr ein. Und natürlich ist es schon wieder die Manosphere. Wir hatten das, glaube ich, letztens schon. Wir kommen einfach nicht raus.
Ich halte sie immer noch für ein schwarzes Loch. Und wenn man erstmal einmal in dessen Gravitationspol gefangen ist.
Und das Schlimme scheint zu sein, man muss es noch nicht mal gut finden. Aber die Grauzone. Diesmal ist es die Grauzone zwischen, im Grunde, wir haben es auf vier Begriffe runtergebrochen: Selbstoptimierung, Männlichkeit, Frauenhass und faschistisches Denken.
Aus irgendeinem Grund kommen diese vier Punkte früher oder später immer damit rein, wenn wir über Teile der Manosphere sprechen.
Richtig. Und darauf werden wir zum Schluss nochmal kommen. Unsere Hauptthese ist, deswegen ist die Manosphere für die Alt-Right so wichtig. Sie ist eine der Einstiegsdrogen. Neben dem Humor, wo wir die Grauzone haben, ist es ja die Grauzone Selbstoptimierung, Männlichkeit, Frauenhass und faschistisches Denken.
Wenn ich eine Zielgruppe dafür benennen sollte, sind es sexuell frustrierte junge Männer.
Also eigentlich alle jungen Männer.
Die besonders sexuell frustrierten vielleicht dann. Ja, die auf der Fuckability-Skala entweder nicht gut abschneiden oder einfach sonst wie keinen Erfolg haben.
Oder meinen, da nicht gut abzuschneiden.
Ja.
Immer wieder, wenn man zum Beispiel Bilder von Incels gesehen hat, die sich selber ja als absoluten Bodensatz der sexuellen Attraktivitätsskala ansehen, waren es einfach nur völlig normale junge Männer. Aber lassen wir das mal beiseite. Wir versuchen, ein bisschen systematisch vorzugehen heute, um das zum einen möglichst kompakt, möglichst kompakt, auf den Punkt zu bringen. Und zum anderen, um uns nicht ständig wieder im schwarzen Loch Manosphere zu verirren. Also, für diejenigen, die noch nicht fast alle unsere anderen Podcasts gehört haben, die Manosphere, kurz gefasst, hat grundlegend das Red Pill-Weltbild, haben wir es genannt. Ihr kennt die Szene aus Matrix, rote Pille, blaue Pille, welche nimmst du? Die blaue schickt dich zurück in die Matrix, die rote ist mindblowing und du wirst die ganzen Verstrickungen und die wahre Wirklichkeit sozusagen erkennen können.
Ja, bei dem einen schlummert Neo oder hier halt die Männer schlummern weiter in gesellschaftlicher Falschheit oder sie nehmen die rote Pille, erwachen und sehen die Wahrheit, wie es sich wirklich zuträgt.
Das ist ein bisschen ein Exkurs, aber ich habe letztens einen interessanten filmtheoretischen Aufsatz gelesen. Und der Mensch, der ihn geschrieben hat, sprach auch über die Matrix und sagte, es macht keinen Unterschied, ob Neo die blaue oder die rote Pille nimmt. Beide Welten sind total kacke.
Ja gut, okay, ist ein interessanter Punkt. Ich meine, die Frage in der Szene ist nicht, welche findest du besser? Die Frage ist, welche ist die wahre oder die wirkliche? Aber ja, stimmt.
Aber die ist halt nicht besser.
Beide sind irgendwie
er kämpft
scheiße.
Um etwas total Sinnloses.
Ja. Ja, die Welt, für deren Wahrheit er am Ende kämpft, ist auch nicht gerade erstrebenswert, wenn ich mir dieses seltsame Loch angucke, in dem sie hausen.
Ja?
Ich weiß nicht, da könnte man tatsächlich fast sagen, ja, die Fake-Welt ist irgendwo angenehmer. Also, die hat schon ihre gewissen Vorteile.
Aber ich glaube, es gilt auch im Grunde für das Red Pill-Weltbild. Das ist auch ziemlich scheiße.
Ja, schön ist es da auch nicht.
Im Grunde gehen Sie von einem bunten Strauß von Thesen aus. Wir haben heute eine Auswahl getroffen, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir glauben, das sind so die Hauptmerkmale, die immer wiederkehren. Zum einen ist da, dass die Einteilung der Welt in Alpha-Männer und Beta-Männer. Hat es mittlerweile auch im Grunde, sagen wir mal, in die gesellschaftlich den gesamtgesellschaftlichen Vorrat an Popkultur geschafft?
Ja, also ich denke, wer sich ein bisschen im Internet rumtreibt, hört schnell einmal den Ausdruck von Alphas oder Betas.
Genau, und jeder weiß im Grunde, was damit anzufangen. Ein Alpha-Male oder ein Alpha-Männchen sind diejenigen, die die Führer sind, sind die Erfolgreichen, die Gutaussehenden, die die über Macht und Geld und sexuelle Attraktivität verfügen.
The Manly Mans.
Ja, oder wie Adorno sie einst nannte, die He-Männer.
Ich finde es immer noch schön, dass es eine Actionfigur von Mattel gab, die genauso heißt. Aber ja, genau über die reden wir.
Ja.
Wir reden letztlich über die He-Männer dieser Zeit.
Richtig.
Die das Unmögliche schaffen, erfolgreich zu sein.
Und dann gibt es natürlich die Betas. Das sind diejenigen, die es halt zu nichts wirklich gebracht haben. Das sind diejenigen, die von den Bitches verarscht werden, das sind diejenigen, die immer unterliegen und so weiter. Das Ganze wird dann natürlich sinngemäß gerne mit Biologie unterfüttert und gesagt, im Tierreich läuft es ja auch so, was wir ganz kurz einfach nur am Rande einmal bezweifeln wollen und vielleicht auch sagen wollen, wahrscheinlich ist das Leben als Beta-Äffchen wesentlich besser als Alpha-Männchen. Man kommt trotzdem dazu, die Mädchen zu vögeln, wenn halt Alpha gerade nicht hinguckt. Alpha ist permanent beschäftigt, muss permanent seine Position verteidigen, wird permanent herausgefordert, hat keine ruhige Minute. Als Beta kann man chillen und essen und trinken und vögeln. Vielleicht nicht immer, wann man will, aber immer mal wieder.
Wenn man listig genug ist und findig genug.
Richtig.
Geht auch da was.
Richtig.
Ja, in ihrer eigenen Sicht oder in der Sicht des Manosphere-Universums sind die Betas sozusagen die in der Genetik-Lotterie die Nieten gezogen haben.
Ja.
Denn es gibt nur eine Welt aus Gewinnern und Verlierern.
Richtig.
Hier. Es gibt kein Middle Ground irgendeiner Art, sondern richtig. Entweder bist du ein Alpha und dann kriegst du all die Frauen. Oder du bist ein jämmerlicher Beta und du könntest genauso gut, du bist aus dem Genpool ausgeschieden, wie richtig. Die Insels es dann sagen.
Dir bleibt dann nur Porno.
Ja.
Erbärmlich. Oder halt irgendwann eine der durchgenudelten, Schwänzekarussell reitenden Schlampen zu bekommen, wenn die dann to settle down wollen.
Ja.
Sich niederlassen wollen.
Das genau. Ist, denke ich, eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, den wir allgemein The Bitches genannt haben. Denn aus irgendeinem Grund gibt es nur Bitches. Es gibt nicht Frauen, es gibt nicht Menschen, sondern eigentlich nur Bitches.
Richtig.
Das sind die attraktiven Frauen, die sexuell verfügbar sind.
Richtig. Und das ist das Einzige, wie über Frauen bzw. Bitches gesprochen wird. Es geht immer nur um ihre Attraktivität und ihre sexuelle Verfügbarkeit. Es geht nicht darum, dass sie irgendwas selber wollen oder irgendwie, ja, als vollständige Menschen. Sie sind das, was der Mann begehrt.
Wenn die Feministinnen mit ihrer Kritik an der Objektivierung der Frauen irgendeinem Punkt recht haben, ich denke hier mit Sicherheit. Denn über sie wird nicht als Subjekte gesprochen. Subjekte richtig. Sind Menschen mit Akteurschaft.
Ja.
Aber sie haben keine Akteurschaft in diesem Szenario so richtig. Und wenn, dann nur, dass sie sich für Sexualität verfügbar zeigen und dazu einwilligen. Ja, ihre Akteurschaft beschränkt sich auf ein Ja, du darfst Sex mit mir haben. Nein, du darfst keinen Sex mit mir haben. Ja. Wenn du das hast, dann bist du eine Bitch. Und wenn du es nicht hast, dann bist du auch eine Bitch. Denn in dem ersten Fall machst du es ja mit jedem. Also mit jedem, der attraktiv genug ist.
Mhm.
Und in dem anderen Fall hast du mich gekränkt. Und das ist ebenfalls nicht akzeptabel.
Mhm. Aber nie ist die Frau irgendwie als eigenständiger Mensch anerkannt. Nur um wieder kurz zu betonen, all diese Sachen, wir alle sind davon nicht ausgenommen. Wir alle haben solche Kategorien und solches Denken im Kopf, sei es irgendwie das Recht und die Durchsetzungsfähigkeit des Stärkeren, sei es unser Blick auf Frauen. Oder unser Blick auf Männlichkeit und Weiblichkeit und Frauen und ob sie nun richtige Menschen sind oder nicht. Eine ganz kleine Anekdote dazu. Nämlich meine Lieblings-Facebook-Feministin hat letztens eine Geschichte gepostet, oder es war ein Artikel, ich weiß es nicht mehr genau, aber sehr, sehr radikale Feministin, aber sehr gut, sehr clever. Und die erzählte davon, wie sie abends an eine U-Bahn-Haltestelle ging, wo sie normalerweise alleine nicht hingehen kann. Weil sie ständig von Männern belästigt wird. Sie ging aber an dem Abend zusammen mit einem Mann da lang, bei ihm eingehakt. Und es passierte nichts. ihre kurze, knackige Bemerkung war dann so, ja, weil Männer das Eigentum anderer Männer achten. Mhm. Es ist sehr...
Es ist schon sehr poetierend und auch mit sehr viel Frust formuliert, ja, diese Frau in diesem, oder sich selbst in diesem Moment als ein Eigentum aus der Perspektive anderer hinzustellen.
Aber sie hat schon einen Punkt. Ich kann ihr einfach nicht ganz widersprechen. Genau das ist der Grund, warum Frauen nachts nicht alleine in Bars gehen können.
Ich wollte gerade den Barpunkt angesprochen haben, beziehungsweise dich bitten, das nochmal zu erwähnen.
Das ist mein Hauptbarfeminismus-Punkt. Ich möchte gerne, dass Frauen alleine saufen gehen können. Können sie aber nicht. Sobald sie alleine saufen gehen, denken alle Männer, sie ist da, um gefickt zu werden.
Mhm. Warum sollte sie sonst in eine Bar gehen? Ja. Sie hat bestimmt keine Lust auf Alkohol.
Sie ist ja schließlich Frau. Mhm. Und warum geht Frau denn allein in eine Bar?
Ja.
Und deswegen tut das keine Frau oder kaum welche. Es gibt ein paar, die das machen. Das sind aber auch meistens Frauen, die Stammbesetzung an Gästen sozusagen kennen und auch die Barkeeper kennen. Mhm. Wohingegen auch häufig Männer alleine in die Bar kommen und den ganzen Abend alleine trinken können oder Leute kennenlernen können, ohne mit irgendwem vögeln zu wollen. Das ist Männern möglich, Frauen aber nicht. So, da liegt, denke ich, auch genau dieses Frauen sind nicht so ganz richtige Menschen auch in diesen Momenten mit drin. Wir können auch gar nicht viel anderes tun, als nur das klarzumachen und vielleicht selber zu fragen, wo es bei einem selber halt auch liegt. Das ist nichts, was wir hier beantworten können. Das ist was jeder für sich selber machen kann. Aber wenn das irgendwie bei diesen Sachen, die wir jetzt sagen, ein bisschen mitschwingt, wäre das schön. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Nächster Punkt. Es gibt ein Punktesystem der Attraktivität.
Oh ja, die Fuckability-Skala.
Die Fuckability-Skala. Ach, ich liebe sie.
Angeblich wird sie ja für Schönheit gehalten, aber sagen wir mal ehrlich, es geht eigentlich eher um Fuckability.
Richtig, es wird immer von Schönheit oder Attraktivität gesprochen, aber wir haben uns irgendwann mal, es ist Fuckability. Es geht wirklich nur um diesen Moment, wenn man weggeht und jemanden sieht und findet man den fickbar oder nicht. Ja. Und wie fickbar findet man die Person? Ob das gleich Attraktivität ist, würde ich immer noch ganz stark bezweifeln.
Oh ja, sicherlich.
Ich glaube, die Männer, in die ich mich am meisten dann irgendwie verliebt habe, waren nicht die, die ich attraktiv fand. Es gab sogar welche dabei, die ich grottenhässlich fand.
Das darfst du nicht zu laut sagen, wenn das Internet das hört. Ich weiß nicht genau, was dann passiert, aber ich wette, irgendwo bricht so ein Siegel auf. Und du weißt ja, wenn 7 Siegel aufgebrochen sind, dann kommt der Weltuntergang.
Also, so, ich hätte sie im ersten Moment absolut nicht für fuckable gehalten, geschweige denn für attraktiv oder noch für sonst irgendwas. Das hat sich aber irgendwann geändert. Aber das ist gar nicht das Thema. Punktesystem der Attraktivität kennt ihr auch alle aus zum Beispiel Serien wie How I Met Your Mother. Barney Stinson hat ständig, sie ist eine 7 oder 2 Vieren, sind eine 8 und so weiter. Und ja, hat im Grunde genau dieses Denksystem drin. Das heißt, da haben wir auch schon wieder etwas, wo es in den Populärkulturbereich hineinschwappt.
Ich glaube sogar schon, Jungs haben, als ich in der so 9., 10. Klasse war, da wurde schon, also Ende der 90er Jahre, wurde auf den Schulfluren schon von Einsen und Zehnen gesprochen. Hm. Also es ist, was das angeht, nicht so richtig neu. Es hat sich wahrscheinlich einfach gut gehalten. Ich habe es darüber hinaus nicht sonderlich häufig gehört. Es kommt jetzt wieder so ein bisschen zurück. Seitdem wir uns auch viel mit der Manosphäre befassen.
Interessant.
Aber gehört habe ich es auch schon Ende der 90er.
Darüber würde ich gerne mal eine gute kulturwissenschaftliche Studie sehen. Eine weitere These, die, denke ich, für das Red Pill-Weltbild entscheidend ist, ist die Annahme, dass weibliche Promiskuität und Feminismus zum Untergang des Abendlandes führen. Also im Grunde ist es Feminismus, der führt zu weiblicher Promiskuitivität, aber ich denke, die ist so sehr verhasst, die ist schon sehr wichtig, deswegen möchte ich sie einzeln betonen. Aber im Grunde, ganz kurz, Feminismus als Untergang des Abendlandes.
Ich halte sie auch vor allen Dingen deswegen nochmal für erwähnenswert, weil wir hier, glaube ich, den deutlichsten Anschlusspunkt zur Alt-Right haben, die ja ebenfalls stark antifeministisch ausgerichtet ist. Der Teil mit dem Antisemitismus, der scheint zwar als Beiwerk immer wieder so mit dabei zu kommen, aber der Antifeminismus ist was sich am stärksten, glaube ich, dabei verbreitet hat. Mit der These eben des Untergangs der Zivilisation. Die westliche Welt oder auch, wie auch immer wir sie nennen wollen, sie haben unterschiedliche Worte dafür, ist durch Feminismus bedroht.
Ich habe dazu ein Zitat. In der Mächtigkeit sexueller Bedürfnisse liegt die Schwäche des Mannes dem Weibe gegenüber. Er gerät in Abhängigkeit von dem Weibe, und zwar umso mehr, je sinnlicher er wird. können sinnlicher auch mit unmännlich, weiblicher übersetzen. So begreift sich die Tatsache, dass in Zeiten der Erschlaffung und Genusssucht die Sinnlichkeit üppig gedeiht. Dann entsteht aber die Gefahr für die Gesellschaft, dass Mätressen und ihr Anhang den Staat regieren und dieser zugrunde geht. Die Mätressenwirtschaft am Hof Ludwigs des 16. und 15., die Hetären des alten Griechenlands, werden dann noch als Beispiele angeführt. Das stammt auf einem Buch von 1868, was uns zeigen sollte, dass genau diese Annahmen zutiefst mit Bürgertum und bürgerlicher Gesellschaft und all dem ganzen Schlons einhergehen und von Anfang an irgendwie da waren. Das heißt, wir reden auch über keine wirklich neuen Thesen. Das sei hier auch nochmal an der Stelle festgestellt. Und ich finde, es passt das Ganze ganz gut zusammen. Es ist die Verweichlichung, die Verweibischung des Mannes, dass keine wahren, harten, starken Männer mehr da sind. Und daran wird die Zivilisation untergehen. Und das liegt am Feminismus und dass es jetzt so viele Single-Moms gibt und dass all die Bitches das Cockkarussell reiten gehen und so weiter.
Wir werden das heißt, eine Welt voller Betas haben. Und wer gibt dann noch den Ton an?
Richtig. Und deswegen Feminismus. In dem Buch, was ich eben zitiert habe, ist Degeneration schuld. Heute ist es Feminismus. Aber das sind nur...
Aber ich denke, das kann man durchaus als eine zeitgenössische Spielart der alten Degenerationsthese sehen.
Ja.
Also,
ja, die hat schon immer zu ganz tollen Sachen geführt.
Wenn wir schon bei Antifeminismus sind, denke ich, kann man damit auch gleich noch etwas weiteres nennen, dass das aus irgendeinem Grund früher oder später überkippt. Und das ist Frauenhass. Ich kann es nicht anders sagen. So abfällig, wie über diese Frauen gesprochen wird, so eine zum Teil hasserfüllte Sprache. Es handelt sich nicht um das, was was gerne mal einfach als Sexismus bezeichnet wird. Nein, es ist mehr als eine Welt von Vorurteilen und struktureller Ungleichheit. Das ist etwas, da fangen Leute an zu geifern. Und wenn Leute anfangen zu geifern, dann würde ich von Hass sprechen.
Mhm.
Und auch dafür haben wir ein schönes Zitat von einem zeitgenössischen Männerrechtler.
Sogar mal auf Deutsch übersetzt.
Ja.
Nicht von uns, wir haben es aus einem Buch.
Und er schreibt hier, all diese politisch korrekten Forderungen, man müsse überempfindlich sein und betonen, dass nichts Vergewaltigung rechtfertigen und entschuldigen kann, ändert nichts an der Tatsache, dass es eine Menge Frauen gibt, die verprügelt und durchgevögelt werden, weil sie dumm und oft hochnäsig genug sind, mit der Entsprechung eines über ihren leeren, narzisstischen Köpfchen leuchtenden Neonschildes, auf dem »Ich bin eine dumme, hinterhältige Schlampe, bitte vergewaltige mich« steht, durchs Leben zu gehen. Das ist etwas, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, er leitet dieses Zitat ein mit politisch korrekten Forderungen und spricht dann von einer Überempfindlichkeit gegenüber Vergewaltigung, die durch nichts zu rechtfertigen sei.
Bitte was?
Ja, also damit paraphrasiert er eine Position, ja?
Aha.
Vergewaltigung ist durch nichts zu rechtfertigen und verweist das auf die Tatsache, die dann allerdings legitimierend ist, ja? Dass Frauen verprügelt und durchgevögelt werden wollen, steht da ja schon fast, ja? Weil sie dumme, hinterhältige Schlampen sind. Und das rechtfertigt Vergewaltigung, also sexuelle Übergriffe gegen ihren Willen, die gerne auch gewalttätig dann werden. Das vor allen Dingen als eine Tatsache hinzustellen. Ah, da gehört schon einfach was zu. Ja, ich meine, Tatsachen sind per Begriff wahr. Sie entsprechen etwas außen in der Welt. Das ist nicht so etwas Variables wie eine Meinung, wozu man diese oder jene Ansicht haben kann, sondern das steht draußen unabhängig in der Welt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so ein Schild über dem Kopf irgendeiner Frau gesehen.
Nicht unter dem Kopf, über dem Kopf, über dem Köpfchen.
Natürlich.
Das ist so das, was mich lustigerweise am allermeisten angewidert hat. Ich weiß nicht, ob mit mir was nicht stimmt.
Oh, ich habe es durchaus auch gelesen, wäre ich es las, ja, aber dass er auch noch von einem Köpfchen spricht.
Es ist, Frauen haben keinen Kopf. Es wird sogar der Kopf irgendwie abgesprochen. Es ist ein Köpfchen.
Und dazu ist er auch leer und narzisstisch.
Ja, natürlich ist er das. Aber Köpfchen sind natürlich irgendwie leer. Es ist auch infantil. Wir sind keine richtigen Menschen. Also kann man uns ruhig vergewaltigen.
So.
Oder so.
Das fand ich war ein ganz besonderes Schmankerl, wohin das Ganze so führen
ja,
kann.
ja, ich denke, dass das gibt einen ganz guten Eindruck über die dann allereklichsten Seiten dessen, was wir Manosphere nennen.
Es ist sicherlich nochmal eine Betonung wert. Ja, es ist nicht alles, was in der Manosphere ist. So, auch die Manosphere ist ein Sammelbecken, es ist sehr heterogen. Aber es finden sich... Also wir können ja auch nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Wir können nicht nur sagen, ja, das ist die eine Meinung von diesem einen Typen. Sondern dieses Zitat steht stellvertretend für eine Geisteshaltung, die wir an vielen Stellen finden. Manchmal nur in einem kurzen, knappen Post, manchmal etwas länger und ausführlicher. Manche schreiben ganze Bücher in diesem Ton. Es geht darum, deutlich zu machen, dass das schon sehr verbreitet ist.
Und es gibt ein Kontinuum zwischen den... sagen wir mal, einfach selbstoptimierenden Dingen wie NoFap zum Beispiel, bis hin genau dazu. Es bewegt sich schon alles in einem ähnlichen Universum. Da gibt es kulturelle Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Das ist schon so ein Kulturkreis im weitesten Sinne.
Frau Lenk, ich finde, das haben Sie schön gerade noch einmal kurz zusammengefasst. Leider sind wir auch schon wieder am Ende für heute, so dass ich Ihnen nochmal herzlich für das Gespräch danke.
Herr Meier, ich danke Ihnen. Wir melden uns nächste Woche zurück. Ich glaube, du hast noch einen Punkt, die beiden Zitate nochmal zusammenzubringen. Damit wollen wir nächste Woche einsteigen, um dann endlich ein Stückchen weiterzukommen und zu unseren eigentlichen Thesen.